Halte ein, Max, denn ich bin ein Botanikus.
Ich vertraue dir, denn du bist ein Botanikus.
Verdammt, korrigierst du mich bei meinen Meme-Sprüchen?
Ja.
Ja, du hast recht.
Denn es ist jetzt Gartenzeit. Ja. Nee.
Can't geese this. Herzlich willkommen zu einer neuen Spielerezension hier bei Boardgame Bravery mit dem allerliebsten Max.
Hallöle.
Und mit mir, mit Jascha. Hi. Der Pflanzenkundler oder wie gebildete Menschen sagen, der Botanikus wird uns heute beschäftigen.
Ja, es klingt schon mal nobel direkt. Egal, was wir in dieser Folge machen, es wird nobel.
Stell dir vor, hier die Gärtnerin ist bei euch am Haus wieder und du gehst hin, sagst, Botanikus, kann ich hier ein Wasser anbieten? Das wäre doch was Nettes.
Ja, ich wollte hier noch länger wohnen. Das ist eine Nachbarin, das ist das Problem. Das lassen wir mal
die
schön.
Die fänd das doch gut.
Sie ist, glaube ich, auch studiert in dem Bereich. Also könnte sein, dass sie den Botanikus als Titel ehrenvoll findet.
Landschaftsarchitektur oder Landschaftsgärtnerin oder so.
Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie das Studienfach dazu heißt, leider. Müsste ich das bei ihr auf die Visitenkarte oder auf die Webseite gucken.
Das ist bestimmt auch ein cooler Beruf, könnte ich mir vorstellen. Ist viel draußen, viel grün. Nice.
Niemand hält dich davon ab, Jascha.
Doch, leider schon. Meine Zeit.
Achso, ich dachte, dein mangelndes Gefühl für Ästhetik oder so.
Ja, das vielleicht auch. Oh, apropos mangelndes Gefühl von Ästhetik. Euer Gefühl für Ästhetik ist bei Botanikus nicht gefragt, denn ihr müsst einfach nur die Wünsche eurer Gartenbesucher erfüllen. Aber dazu kommen wir gleich im Storyteil. Max, willst du uns ein bisschen was über den Rahmen von Botanikus
erzählen? Ja, natürlich erzähle ich uns ein bisschen was um den Topf, in dem Botanikus steht. Und zwar ist das Ganze 2024 erschienen im Verlag Hans im Glück und natürlich wie gewohnt mit diversen Lokalisierungen in anderen Verlagen. Wir haben, wenn ich mich ganz stark täusche, ich habe die Packung jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wir haben die Hans im Glück-Variante gespielt, oder?
Ja.
Sehr gut, dann habe ich mich da richtig erinnert. Die Designer sind Vieri Massini und Samuel Tabellini. Die beiden sind mit diesem Spiel tatsächlich auch relativ allein auf weiter Flur. Also das ist deren Erstlingswerk, würde ich mal von meiner Recherche her behaupten. Aber heißt ja jetzt erstmal nichts. Ne?
Nö, also wir werden ja gleich drüber sprechen, wie wir das Spiel finden. Genau. Also es hat mich nicht enttäuscht, sage ich mal.
Nee, das denke ich auch. Die Illustratoren vom Ganzen sind Marcel Gröber und Franz-Georg Stemmle. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, Jascha, warum mir diese Artworks vom Stil her so bekannt vorkommen.
Lass mich raten, ich habe nämlich auch drüber nachgedacht und ich bin intuitiv irgendwie bei Swindler gelandet.
Nein, keinsterweise. Carcassonne.
Ach.
Die beiden haben sehr, sehr cool viel für Carcassonne illustriert.
Für die Ursprungsvariante, für das Original.
Ich glaube, es gibt keinen Unterschied zwischen Carcassonne und Carcassonne. Ich glaube, die Artworks sind geblieben.
Ach so. Ja, okay, dann sind die auf jeden Fall ja Urgesteine, was so das Brettspiel-Artwork angeht. Das ist ja cool.
Also, warte, lass mich das eben nachvollziehen, bevor ich hier Schluss erzähle und wir gesteinigt werden. Aber nein, sie sind vom 2000er Carcassonne. Was auch ein cooles Glück gewesen ist.
Ja.
Habe ich keinen Scheiß erzählt. Glück gehabt. Darf noch weiter Podcast machen. Geil.
Sehr gut.
So, Spielendenanzahl sind 2 bis 4 Spielende. Das kann man auch ganz gut ausreizen in alle Richtungen, würde ich sagen. Ja. Altersempfehlung ab 10 Jahren vom Hersteller würde ich auch so unterschreiben. Das ist wirklich nicht schwer, ne?
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ich denke mal, mit 10 kommen wir ganz gut klar, oder?
Ja, ist wieder so ein Fall, wo die Mechaniken nicht kompliziert sind, aber der richtige Erfolg dann doch, ne? Also
ja, das stimmt.
Easy to learn, hard to master, wie wir immer sagen.
Wobei ich aber glaube in der Basisvariante, um eine Kleinigkeit vorwegzunehmen, ist es auch gar nicht so schwer, da auch gute Kombos hinzulegen. Dass das durchaus ein 10-Jähriger auch schon schafft.
Ja, das denke ich auch.
Das Ganze haben wir jetzt zeitlich ungefähr bei 45 bis 60 Minuten eingeordnet. Ich würde sagen, wir lagen auch ungefähr in der Zeitspanne plus Erklärung ein bisschen mehr. Aber sollten zeitlich ungefähr in derselben Sparte geblieben sein und da keine Experimente oder Auswüchse gehabt haben.
Ja, und das hat mich direkt beeindruckt, dass wir mit 4 Spielenden zusammen so mit ungefähr 60 Minuten nach dem Erklären echt gut hingekommen sind, weil die Züge dann doch relativ schnell ablaufen. Nicht zuletzt, weil das Spiel sehr, sehr klar, verständlich kommuniziert, ne, wer als nächstes dran ist und so. Also das, da können wir gleich ja im Detail drüber reden.
Aber und man hat stimmt. auch nicht viele Züge, muss man auch wieder dazu sagen.
Richtig.
Also das kommt auch noch dazu. Das Ganze ist ein Spiel ohne groß Bohai, nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Es gibt eine Erweiterung, das Gewächshaus. Die ist schon für einen Zehner zu haben. Und das Grundspiel geht für ungefähr 45 Euro über den Tisch, je nachdem, wo ihr guckt. Na, also solide Preise für das, was man geboten bekommt, finde ich.
Ja, ich finde das auch total fair für das Spiel. Ja,
gesundes Mittelpreissegment, würde ich sagen.
Ja.
Das war es soweit von mir zu den Details, würde ich sagen. Ich habe zumindest nichts mehr auf meinem Schirm, was ich vergessen haben könnte.
Na, ich denke auch. Sehr schön.
Ich übergebe an Onkel Jaschas Geschichtenstunde.
Zeit für Märchen. Nein, da gibt's bei Botanicus gar nicht so viel zu erzählen. Das Setting ist, dass wir einen botanischen Garten in einer, ich würde mal sagen, viktorianisch angehauchten, ja, Vergangenheitsszenerie irgendwie führen. So kann man es, glaube ich, nennen. Und die Besucher, die unseren botanischen Garten einmal sich ansehen möchten, das ist natürlich nicht einfach jeder Hans und Franz, sondern das sind kultivierte Pflanzenkenner, die ganz genau wissen, was sie sehen wollen. Ne? Die stellen teilweise schon unangenehm konkrete Forderungen. Aber dazu in der Mechanik mehr. Auf jeden Fall managen wir diesen botanischen Garten. Wir haben Personal, einen Gärtner, der rumflitzt und Blumen pflanzt, die sie auch mal anständig gießen muss hier und da. Und ja, wir lassen unsere Blumen also wachsen und das am besten in genau der Abfolge und Ordnung, wie unserem Publikum das am Ende gefällt. Ich weiß nicht, Max, ob unter diesen Umständen die Landschaftsgärtnerei immer noch so viel Spaß macht, aber letztendlich machen die Gärtner ja auch nichts anderes. Da kannst du ja in der Tür stehen als Eigentümer und kannst noch so einen blöden Quatsch haben wollen. Wenn du es haben willst, muss es gemacht werden.
Willkommen im Dienstleistungsgewerbe, kann ich dazu nur sagen. Je schwachsinniger der Wunsch, desto lieber möchte der Kunde ihn haben.
Ich hätte gerne vor meinem Haus alles mit grauen Kieseln voll. Alles.
Keine einzige Blume. Ich hasse Blumen.
Nur einen Halm sehe.
Dann bezahle ich sie nicht.
Kalt. Ja.
Oder das Erwachsene, genau. Die erwachsene Version davon, dann hören sie von meinem Anwalt.
ja, genau. Ich würde sagen, Max, das war es im Grunde genommen vom Setting. Was ich sehr schön finde, was mir direkt aufgefallen ist, die Artworks und die Bilder alleine sagen mir alles, was ich gerade im Grunde genommen vorgetragen habe.
Ja.
Also das Setting ergibt sich vollkommen aus dem Artwork, weil da auch so viel drauf zu sehen ist. Also Menschen, deren Kleidung, die Umgebung, die Gebäude, die Gartenanlage und so. Da ist alles drin, was man wissen will.
So, das stimmt. Damit du aber gleich beim Mechanikenteil nicht so viel reden musst, weil das ist ja eins von deinen Spielen, da machst du ja die Mechanik, würde ich sonst eben was zu den Komponenten sagen, die wir haben. Dann hast du zumindest ein bisschen Luftholpause und kannst einen Schluck Wasser trinken, damit dein zartes Stümchen auch so bleibt.
Okay.
Oh Gott. Wir haben einen zentralen Spielplan, auf dem sind drei Fortschrittsleisten. Einmal der, wie wir ihn liebevoll getauft haben, Geldsack, die Schubkarre und eine Schaufel. Damit könnt ihr euch mit Aktionen auf diesen Leisten weiterbewegen. Dementsprechend habt ihr kleine Miepel für die jeweiligen Leisten in der passenden Form, also einen kleinen Geldsack, eine Schubkarre und ein schickes Schäufelchen. Direkt unter diesen Leisten finden sich dann 8 Aktionsspalten mit jeweils 4 Feldern. Und wir haben 4 persönliche Tableaus mit einer Basis- und einer Expertenspielseite. Dazu kommt, Jascha hat es angesprochen, der Holzgärtner. Der ist zwar nicht aus dem Holzweg, aber er ist aus Holz. Und davon benutzen wir einen in der Basisvariante und 2 in der Expertenversion. Dazu auch später noch ein bisschen mehr. Wir haben Pflanzenplättchen in 4 verschiedenen Stufen und somit auch 4 verschiedenen Farben und Ausbaustufen, finde ich, ist sehr schön erkennbar. Münzen, Gartenkarten, Tiermarker und Aktionsplättchen. Sag Gartenkarten mal ganz oft hintereinander, ohne die Zunge zu verknoten, ey.
Irgendwann hast du einen Kartengarten.
Ja, aber wirklich. Und als Zusatzmaterial im Expertenspiel hast du, wie gesagt, noch diese 2. Gärtnerfigur dazu. Das war soweit, glaube ich, alles, was ich an Material gesehen habe. Es sei denn, du hast mir welches vorenthalten.
Vorenthalten nicht, aber möchtest du was über die Boxen erzählen?
Oh ja, die Boxen.
Die sind ein Hingucker,
das stimmt. Ich finde es ja generell geil, wenn Spiele mit Boxen kommen, Leute. Die Spiele kommen mit faltbaren Boxen, in denen ihr das ganze Spielmaterial lagern könnt, sodass es euch nicht sinnlos durch den Karton fliegt und ihr nicht, wie wir, eine Ziploc-Tütentüte braucht.
Wo dann immer, wenn man ein Spiel abräumt, man sich überlegt, welche Teile waren jetzt in
welcher Tüte?
In welcher Tüte drin? Und kriege ich das vielleicht am Ende zur Not auch noch anders irgendwie sortiert, wenn man schon falsch angefangen hat, weil man zu doof war? Ja.
Ja, aber das fällt da weg zum Glück.
Genau. Erinnerst du dich, wie befriedigend das war, dass drei von diesen Boxen, wenn man die nebeneinander in die Packung zurücktut, dass die genau bündig diesen Deckel ausfüllen?
Ja, und vor allem, dass sie auch ein bündiges Muster zusammenbilden.
Ja, so ein Erdboden, ne? Also wie so einen frisch geflügten.
Das fand ich auch sehr schön. Ein nettes Detail, wie man so schön sagt. Ein nettes Detail.
Ja, wirklich. Sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Max, ich erzähle mal was zur Mechanik. Ja, und wenn dir ein flotter Spruch einfällt, ne, dann hau raus.
Klar, du flotte Biene, du.
Oh Gott.
So, jetzt haben wir schon mal zwei Drittel.
Günther 62 mutiert.
Jetzt haben sie schon mal zwei Drittel unserer Zuschauer weggecringed. Jetzt können wir weitermachen.
Ja, aber die Biene ist ja immerhin eine Gartenanspielung, also lasse ich das nochmal durchgehen.
Ich bin eine Biene. Psst.
I am special.
Oh Gott, genau. Die, ja.
Also, Botanicus ist in meiner Auffassung ein recht klassisches Eurogame mal wieder. Wir haben ganz, ganz klassisch den Punktekranz um das Spielfeld herum, auf dem wir unseren Punktemarker weiter bewegen. Wir haben nicht nur auf dem großen Spielplan, den du gerade geschildert hast, Max, diese verschiedenen Spalten mit den unterschiedlichen Aktionen drauf, sondern wir haben auch noch unser eigenes individuelles Spielfeld vor uns liegen. Ich sage gerade individuell, das gilt nur für die Expertenversion, da sehen die Felder unterschiedlich aus. In der Grundvariante des Spiels haben alle bis zu vier Spielenden eben die gleiche Gartenarchitektur, den gleichen Aufbau sozusagen vor sich liegen. Auf diesem individuellen Spielplan haben wir eben unsere Pflanzstellen, quasi so Beete, ganz klassisch in so einem Schachbrettmuster angeordnet, ne? Also ganz viele Quadrate im Grunde genommen, wo auf den Ecken immer diese Felder liegen. Gleichzeitig haben wir auf der rechten Seite, also immer bezogen auf die Zeile, verschiedene Aufträge. Und auch die sind auf allen Spielertableaus in der Grundvariante gleich. Da stehen also Ziele, die wir für diese Zeile erreichen müssen, nämlich genauer, was für Pflanzen da stehen. Später, wenn wir einen dieser ersten Grundaufträge erfüllt haben, können wir den nächsten Auftrag angehen, denn es gibt pro Zeile insgesamt zwei Aufträge und den zweiten, den erweiterten Auftrag, der ist natürlich ein bisschen schwieriger, da gibt es mehr Punkte zu holen und ganz wichtig, die können wir am Anfang des Spiels selber auswählen. Also wir kriegen zufällig Auftragsplättchen zugeschoben, fünf Stück. Oder waren es sechs? Wie viele Zeilen hat das nochmal? Ich glaube sechs, ne? Nicht fünf. Ich sag jetzt einfach mal sechs. Genau. Und wenn wir also dann den ersten, den Standardauftrag erfüllt haben, dann können wir den aufgedruckten Auftrag quasi überdecken mit diesem Plättchen, um anzuzeigen, dass wir schon beim zweiten Level sozusagen sind. Das ist die eine Methode, ich würde sogar sagen die Hauptmethode, um an Punkte ranzukommen, diese Aufträge erfüllen. Denn das ist letztendlich das, was auch so das Story-Setting vorgibt. Ne? Auf diesen Aufträgen, da sieht man auch immer so ein paar erwartungsvoll blickende Menschen, die eben erwarten, hier jetzt diese oder jene Blume eben zu sehen. Ne? Unsere Auftraggeber sozusagen, unsere Gartenbesucher. Am Ende des Spiels kriegen dann auch die Spalten eine eigene Wertung. Da werden dann die vollen Spalten, wo also auf jedem einzelnen Pflanzslot eine Pflanze platziert ist, betrachtet. Und je nachdem, welche Pflanze auf dieser Spalte den höchsten Level hat, gibt es dann Punkte. Das heißt, wenn auf einer Spalte eine Pflanze vom Level 4 ist, dann ist egal, welchen Level die anderen haben, dafür gibt es dann die höchste Punktzahl für diese Spalte. Da kann man also am Ende nochmal Punkte rausholen. Außerdem gibt es, um Punkte zu sammeln, auch noch Tiere, die man holen kann. In der Standardversion sind die einfach nur dazu da, um Punkte zu bekommen. Da gibt es halt Schmetterlinge. Es gibt ein Eichhörnchen, es gibt eine Schildkröte und so weiter und so fort. In der Expertenversion wird das nochmal ein bisschen komplexer und ja, bringt nochmal einen ganz coolen Twist, weil die Tiere alle sozusagen so Perks mitbringen. Jedes Tier, was du dir holst, schaltet nochmal ja gewisse Vorteile und mehr Aktionen irgendwie frei, die du machen kannst. Aber da spreche ich gleich mal drüber, wenn wir so einen Zugablauf einmal durchgegangen sind zusammen. Genau, und auf dem Spielplan selber gibt es auch noch Punkte zu holen. Na, die sind immer angezeigt durch dieses Blumenkranz-Symbol mit der Zahl drin. Das ist hier bei Botanicus immer das Zeichen für du gewinnst Punkte und kannst eben deinen Punktemarker bewegen. So, das zum Prinzip. Dann würde ich sagen, Max, gucken wir uns mal an, wie so ein Zug eigentlich abläuft. Und ich hatte gerade eben schon gesagt, wenn man einmal verstanden hat, was da passiert und wie die Reihenfolge ist, dann sind die Züge ziemlich schnell gemacht. Ja. Dann ist alles, was das Ganze herauszögern kann, quasi die Denkarbeit.
Ich hake da mal eben einmal ganz kurz ein, einfach damit ich diesen inneren Drang loswerde, das zu sagen, weil wir jetzt bei den Zügen sind. Weil wie immer mache ich mir natürlich Gedanken darüber, wie viele Züge habe ich eigentlich in so einem ganzen Spiel. Und man hat bei Botanicus insgesamt 17 Züge verteilt auf 2 Runden. Also auf 2 Durchläufe auf dieser Leiste. Ah, jetzt habe ich
das. Das ist krass, ne? Das ja, stimmt. Ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Weil ich finde, das klingt weniger, als es sich anfühlt.
Ja, aber das stimmt wirklich. Das klingt wirklich rasend schnell mit 17 Zügen.
Ja, ich habe dieses Gefühl aber immer, weil ein einzelner Zug gerade am Anfang, wenn man halt noch viel nachdenkt, fühlt sich einfach länger an. Und wenn man dann am Ende so eine Zahl hört, die kleiner als 20 ist oder so, denkst du, Moment, ich habe doch viel mehr gemacht eigentlich.
Nein, du hast nur mehr Zeit geschunden.
Du warst nur doof und hast nachgedacht.
Voila.
Richtig. Okay, und wie laufen diese schnellen Züge ab? Zuerst mal haben wir die Möglichkeit, unseren Gärtner zu bewegen. Denn in der Grundvariante, wie gesagt, ne, wir haben unseren Garten, wo immer die Beete in so Vierecken angeordnet sind. Und immer in der Mitte von diesen Vierecken sind so kleine so Fußspuren, die markieren quasi den Weg, den unser Gärtner laufen kann. Denn, ganz wichtige Grundregel, unser Gärtner kann nur dort Pflanzen einsetzen, wo er eben natürlich steht. Na, das heißt, der kann quasi quadratisch um sich rum an diesen Ecken immer eine Pflanze platzieren, wenn ich denn eine erhalte. Ich kann immer in dem Moment, wo ich eine Pflanze bekomme, die sofort einsetzen. Das gleiche gilt auch fürs Gießen, womit ich Pflanzen upgraden kann. Na, also wenn ich eine Gießaktion im Laufe des Spiels erhalte, dann kann mein Gärtner das immer nur in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Heutzutage, vielleicht gibt es jetzt als Add-on ja nochmal einen Gartenschlauch oder so, ne? Dann könnte er vielleicht auch noch seine Reichweite erhöhen, so ein bisschen Fernkampf für Botanicus. Aber in der Standardvariante im Viktorianischen hat er natürlich erstmal nur eine Gießkanne. Klar. So, in dieser ersten Phase, wo wir den Gärtner bewegen, müssen wir auch ein bisschen haushalten. Denn jeden Schritt, den der Gärtner macht, quasi jedes kleine Fußspurenfeld, was der weitergeht, kostet eine Goldmünze. Der Gärtner möchte also quasi bezahlt werden, der Frechdachs, ist ja klar.
Verdammter Kommunist!
Wirklich, hier, Gehalt und so, buh!
Ist wie der Esel bei Graveyard Keeper, ey. Widerlich.
Oh ja, den lerne ich noch kennen, ich spiele jetzt ja gerade.
Entschuldige, dann Spoiler-Alarm, für weg!
Ja, der hat ja schon in seinem ersten Kommentar so ein bisschen was gedroppt in der Richtung, also ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Vertrau mir, es wird noch besser.
Sehr schön. Ja, das heißt also, ich sollte am Anfang gucken, dass ich meinen Gärtner auf eine sinnvolle Position bringe. Zum Beispiel, wenn ich in meinem letzten Zug schon alle angrenzenden Felder irgendwie bepflanzt habe und ich habe nicht vor, die Pflanzen darin aufzuwerten, durch Gießen oder so, dann sollte ich schon gleich am Anfang gucken, dass ich den an die nächsten freien Beete ranbekomme, ne, damit im Zweifelsfall wieder gepflanzt werden kann. Nummer 2 in der Abfolge ist dann, dass ich Handkarten spielen kann. Die gibt's nämlich auch. Die sind, ich würde sagen, tendenziell selten hier bei Botanicus, aber dafür super strong. Man braucht nämlich, um eine Handkarte zu spielen, in der Regel 2 Münzen. Man muss also ein bisschen was ausgeben, bekommt aber am Ende jeder Karte, die ich bisher gesehen habe, auch wieder 3 Münzen aus dem Vorrat dazu. Das ist also quasi nur so eine kleine Hürde, dass du nicht irgendwie in einem Zug 3 Karten da spammen kannst. Aber es ist immer ein Plusgeschäft sozusagen. Und dazu haben die Handkarten noch Freiaktionen. Also da kannst du zum Beispiel 2-mal gießen. Oder du kriegst einfach Punkte. Oder du darfst nochmal eine Handkarte ziehen. Oder solche Dinge eben. Und das ist uns schon beim ersten Mal spielen aufgefallen, dass das echt nicht zu unterschätzen ist, die Spielerkarten. So, nachdem das getan ist, schweifen wir mit dem Blick auf das Spielfeld, das große, wo wir also alle gleichermaßen drauf vertreten sind. Na, Max, du hast ja gerade schon die Lanes geschildert sozusagen, also die 3 Zeilen, die in der oberen Hälfte des Spiels sind. Na, Geldbeutel, Schaufel und Schubkarre.
Genau, und ganz leicht angeteasert, was da drunter kommt.
Ja, genau.
Spannung zu erhöhen, dass die Leute mindestens auf 20 Minuten Hörzeit kommen.
Sehr gut, gut gemacht. Immer schön anteasern.
Genau. Wir machen das wie bei YouTube. Werbung alle 10 Minuten.
Genau. Immer an einer sinnvollen Stelle. Nein. Genau, also wir können über die Aktion, die ich gleich noch einmal beschreibe, können wir unsere Marker auf diesen drei Lanes fortbewegen. Jede dieser Zeilen hat eben einen eigenen Schwerpunkt. Also der Geldsack ist logischerweise primär dazu da, Geld zu bekommen. Wenn ich da meinen kleinen Geldsack-Miepel um zwei Felder bewegen darf, dann kann es sein, dass ich auf dem Feld lande, wo ich 7 Münzen bekomme. Das ist, glaube ich, das wertvollste Feld auf dieser Spur. Es gibt aber auch Felder, wo ich 3 Münzen und eine Handkarte bekomme. Also es gibt immer so kleine Überschneidungen, damit man eben nicht nur diese Zeile für einen bestimmten Zweck hat, sondern man kann immer noch irgendwas mit einheimsen. Auf diesem Weg gibt es auch ab und zu mal Abkürzungen oder einfach Pfade, die per se Geld kosten. Da musst du dann in der Regel 2 Goldmünzen abgeben, wenn du da lang gehen willst. Ne? Sonst ist das halt blockiert für dich.
Das sind dann halt besser.
Genau.
In der Regel.
So ist es. Dann gibt's die Schubkarre, da liegt der Fokus auf dem Gießen. Und es gibt die Schaufel als die dritte Zeile, wo ich in der Regel neue Pflanzen bekommen kann. Zur Erinnerung, wenn ich meinen kleinen Schaufelmarker auf ein Feld bewege, wo ich eine Pflanze bekomme, dann kann ich diese Pflanze nicht horten, sondern ich muss die sofort einpflanzen. Also der Gärtner muss zu diesem Zeitpunkt am besten schon an der richtigen Stelle stehen, damit das funktioniert. So. Wie entscheiden wir jetzt oder wie ergibt sich das, auf welcher dieser Zeilen man sich bewegt? Das können wir ein Stück weit selber entscheiden. Denn, Max, du hast gerade schon beschrieben, unterhalb dieser drei Bewegungsleisten haben wir die einzelnen Spielrunden sozusagen abgebildet in Spalten, die jeweils 4 Aktionen haben. Ich muss, wenn ich meinen Gärtner bewegt und eventuell meine Handkarten gespielt habe, dann muss ich mein Blumenplättchen nehmen, was so ein sehr schönes kleines Holzplättchen ist, und muss das auf eines der 4 Felder auf der nächsten Spalte legen. Ganz wichtig, nur auf der nächsten Spalte. Ich kann die nicht überspringen. Das heißt, wir bewegen uns zum Beispiel als Vierergruppe alle synchron Spalte für Spalte weiter. Wir wissen also immer, wo wir sind und wie viele Runden noch ausstehen. Das hat man immer schön im Blick. Ich entscheide mich dann, an welcher Stelle in dieser Spalte ich mein Plättchen hinlege und sehe rechts daneben, welche Aktion ich dafür bekomme. Da kann zum Beispiel das Schaufelsymbol mit der Zahl 2 sein. Das bedeutet, wenn ich mein Plättchen daneben lege, dann darf ich meine Schaufel um 2 Felder bewegen. Nur mal so als Beispiel. Es gibt auch Aktionen, da ist dann eine Handkarte abgebildet. Ne? Wenn ich die nehme, kriege ich halt eine Handkarte. Und wenn man diese Ikonografie von Botanicus einmal verstanden hat, ne, was sind das für Symbole, was bedeuten die, was machen die, dann marschiere ich da quasi durch, weil es eine sehr, sehr klare Bildsprache ist, finde ich.
Das stimmt. Und ich muss jetzt einfach mal diesen dummen Spruch, der mir gerade mit im Kopf wird, einfach mit euch allen da draußen teilen. Denn diese Leisten sind ja taktisch durchaus wichtig. Das heißt, es kommt durchaus auf das richtige Spaltenmaß an.
Mhm.
Verstehst du? Spaltmaß.
Spaltmaß.
Oh Gott, ja. Bin ich ein schlechter Mensch.
Hey, Max, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ja, wenn ich mal nicht so deep dive in den Mechaniken mit drin sein muss, weil du die erklärst, habe ich genug Zeit, mir so dumme Sprüche die ganze Zeit zu überlegen. Mein Gehirn kreist ja nur um so absolute Flachwitze. Also deswegen, das wird heute eine schlimme Folge für euch da draußen.
Ich glaube, Max hat ein neues Talent unlocked. Es
das hatte ich schon vorher.
Ich
erinnere dich an Studio Iglesias.
Stimmt. Ah, okay. Schnell weiter, bis Max wieder so eine Idee bekommt hier. Das Ganze hat noch einen gewissen Clou, nämlich wir können zwar auch uns auf ein Feld bewegen, wo schon ein Spieler sein Blumenplättchen draufgelegt hat, allerdings kostet uns das dann 3 Gold. Das heißt, man kann, wenn man ein Maximum rausholen möchte, das volle Potenzial aus seinem Zug ausschöpfen, dann kann man schon auf die nachfolgenden Spalten gucken und kann sich vielleicht erstmal mit dem, ja, nicht so zufriedenstellenden, eher so zweitrangigen erstmal zufrieden geben und damit eben Geld einsparen. Also man muss da wirklich sehr, sehr viel hin und her überlegen, je nachdem, welche Aktion die Spielenden vor mir gerade ausgewählt haben.
Ja, wollte gerade sagen, also das mit dem kurzer Tipp am Rande von mir, weil es mir einfach am Ende den letzten Zug auch übelst verhagelt hat, achtet auf eure Scheißdukaten, auf das Geld. Das ist super, super crucial. Und das hat mir einfach so in den Arsch gebissen am Ende, weil Isa und Joscha, die haben halt nicht bewusst gehortet oder so, aber die haben immer so 6 bis 8 Gold da liegen gehabt und ich war irgendwie immer so an der untersten Armutskante, so 1 Gold, 3 Gold da irgendwie liegen gehabt. Das nimmt einem so viel Möglichkeiten in diesem Spiel, das darf man echt nicht unterschätzen. Also Ich finde, da wäre im Regelwerk auch ein großes rotes Ausrufungszeichen angebracht. Leute, achtet auf euer Geld.
Ja, ich erinnere mich nämlich noch, Max hatte sich einen guten Plan zurechtgelegt, wie er gerade so zum Ende der Partie nochmal so richtig Punkte kriegen kann. Und dann fehlten die Münzen, um den Gärtner zu bewegen und den an die richtige Stelle zu bringen. 35
Punkte wären es gewesen, Leute. 35. Ich habe mich noch Stunden später darüber innerlich geärgert.
Ja, und das passiert wirklich dann dadurch, dass dir eine Münze im Zweifel fehlt. Also ja, also das Ressourcenmanagement ist hier wirklich real, ne? Also kann man nur so sagen. Ja, abgesehen davon, dass es mich Geld kostet, wenn ich die gleiche Aktion wähle, wie jemand meiner Mitspielenden vor mir getan hat, habe ich auch noch das Problem, dass alle zwei Spalten jedes Feld zwei Aktionen bringt, nicht mehr nur eine. Das heißt, ich lege meine Blume in dem Fall nicht mehr auf ein leeres Feld und füge die Aktion aus, die daneben steht, sondern ich verdecke mit meiner Blume eine Aktion und darf die andere auch ausführen. Und selbstverständlich ist die Person, die zuerst ein Feld abdeckt, auch die einzige, die das nutzen kann. Alle anderen, die danach kommen und sich da drauf platzieren, dürfen eben nur die eine Standardaktion machen. Da ist man dann eben frei drin zu agieren, wie man möchte. Und das, ne, das kann schon entscheidend sein, weil zwei Aktionen, das ist schon ziemlich stark hier in diesem Spiel. Und da kommt noch eine weitere Komponente hinzu, die diese Auswahl an Aktionen nochmal super interessant macht, finde ich. Das hat man nicht so oft in Spielen. Oder ich habe es zumindest noch nicht in so vielen Brettspielen gesehen. Denn die Platzierung unseres Aktionsblümchens entscheidet darüber, wie schnell wir in der folgenden Runde an der Reihe sind. Das Ganze wird nämlich immer von oben nach unten abgehandelt.
Oh, Schätzelein, da muss ich dich gleich mal korrigieren. Noch gar nicht so lange her. Oha. Rauhaar. Selbe Mechanik auf der Punkteleiste.
Wie lief das da nochmal ab?
Da lief das auch so ab, dass die Punkte, also die höchstplatzierten Punkte als erstes dran waren und dann absteigend gearbeitet wurde. Und wenn du auf den gleichen Punkten warst, musstest du dich oben draufsetzen, weil du dann zuerst als zweites die Punkte erreicht hast und deswegen zuerst dran warst. So war das, glaube ich. Müsst ihr jetzt auch nochmal die Regeln schauen. Haben wir auch ewig nicht mehr gespielt. Aber da war das auch schon so, dass wir anhand unserer Plättchenplatzierung zwar nicht auf einer Aktionsleiste, aber auf einer Siegpunkteleiste halt entsprechend unsere Startreihenfolge auch festlegen konnten.
Das stimmt, da gab es auch diese von oben nach unten Regel. Das Besondere bei Botanicus ist eben nur, dass ich das viel besser planen kann. Das weil stimmt. Ich da auch eben kurzfristig mich bewusst entscheiden kann, anders als bei dem Punktemarker. Also ich kann den Punktemarker ja auch taktisch einsetzen, aber ist die Frage, wie klug das ist. Ne? Aber ich kann da mich bewusst dafür entscheiden, eine Aktion zu verdecken, die auf dieser Zeilenanordnung weiter oben ist. Das kann sein, dass diese Aktion mir in meiner jetzigen Situation noch nicht so viel bringt, aber je weiter ich mich oben platziere, desto eher bin ich eben in der nächsten Runde dann an der Reihe und kann da dann eventuell genau die Aktion mir holen, die ich brauche, weil ich vor allen anderen dran bin. Und das hat mir hier bei Botanicus richtig, richtig gut gefallen, weil mir das, also einerseits macht es mehr taktische Tiefe und es ist für mich auch irgendwie eine befriedigende Option, wenn mir gerade zum Beispiel keine der angebotenen Aktionen irgendwie zusagen oder mir die Benefits, die ich da kriege, ja jetzt gerade nicht so viel bringen, dann gehe ich einfach auf das oberste Feld, was da zur Wahl steht. Das ist nämlich immer ein ganz neutrales Ding. In der Regel bekomme ich da drei Münzen, zumindest wenn ich mich da zuerst drauf setze und ansonsten passiert nichts. Man könnte jetzt sagen, hey, da büßt du ja ein bisschen Aktionsspielraum ein, wenn du das machst. Und das stimmt natürlich auch, ne? Die anderen Felder sind in der Regel lukrativer. Aber es kann ja sein, dass in der Runde darauf, in der nächsten Spalte, richtig was zu holen ist, was mir gerade richtig viel bringt. Und wenn ich dann ganz oben stehe, dann ist es mir das vielleicht einfach wert. Ne? Dann bin ich eine Runde halt ein bisschen, ja, suboptimal unterwegs und in der nächsten haue ich dann richtig raus. Kann ja sein.
Das auf jeden Fall. Also so sollte man es auch irgendwie machen. Also das habe ich zumindest auch beim Spielen festgestellt. Wenn du versuchst, jede Runde irgendwie krass zu sein, dann kommst du halt nicht voran. Also Botanicus ist auch wirklich so, es arbeitet mit einem Wachstumszyklus, würde ich fast sagen, um ein bisschen in dieser Metapher zu bleiben. Du hast halt einen starken Zug, gefolgt von vielleicht nicht ganz so starken, gefolgt von ein, zwei starken Zügen, von wieder so nicht so starken. Also du hast wirklich diese Wellenbewegung in deiner Zugstärke, weil du teilweise auch einfach Züge benutzen musst, um wieder Ressourcen zu kriegen, wie Gold, wie Handkarten, ne, also muss man schon knallhart sagen. Also irgendwo musst du da wirklich diese Balance auch finden zwischen Münzeneinsatz und Gedöns. Ne? Also das darf man echt nicht unterschätzen.
Ja, genau das. Da hast du recht. Das gehört zum Spiel irgendwie so ein bisschen dazu. Das ist quasi wie Tag und Nacht. Die Blume wächst tagsüber und nachts ruht sie. Es war jetzt leider kein Haiku, aber vielleicht ein bisschen poetisch.
Und ich fürchte fast irgendwie biologisch falsch. Pass auf, die wächst irgendwie nur, wenn es dunkel ist, weil sie dann die Energie oben setzt, die sie über den Tag gesammelt hat oder so. Ich bin daher echt raus, obwohl ich Bio-Leistungskurs hatte, aber nope.
Ah, ja, so könnte es sein. Gut. Richtig, also ein Großteil dieser Aktionen, die wir da mit unserem Plättchen abdecken, sind eben diese Bewegungsaktionen auf einer der drei oberen Zeilen. Einmal kriege ich dadurch eben entweder, wie gesagt, eine Pflanze, ich kann gießen oder bekomme Geld. Und das sind ja so die wesentlichen Sachen. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Anreiz, eine Zeile mal komplett durchzulaufen. Denn wer immer am Ende ankommt, also einen Durchlauf macht, erhält dafür Punkte. Und je früher man das schafft, desto mehr Punkte gibt es. Die ersten Durchläufe bei der Schaufel, glaube ich, das ist so die schwierigste Zeile, weil da auch am meisten Geld bezahlt werden muss, einfach nur um voranzukommen. Da bekommt die erste Person, die es ans Ende schafft, 25 Siegpunkte. Und das ist ultra viel.
Ja.
Und sobald eine Person das geschafft hat, wird der 25er-Marker weggetan. Ne? Die Figur von der Person wird auf dem Punktemarker, auf der Punkteleiste natürlich verschoben. Und dann wird der nächste Marker dahingelegt. Und das sind dann, glaube ich, schon nur noch, ich glaube, 16 oder so. Also es wird signifikant weniger auf jeden Fall. Ja, das heißt, auch da kann man wieder richtig viel taktieren. Man kann sich dafür entscheiden, vielleicht eine Zeile voll zu machen, auch wenn der, ich nenne es mal, der eigentliche Zweck dieser Aktion gar nicht das ist, was ich haben will. Aber vielleicht bin ich ja wenige Felder vom Ende entfernt und ne, will mir das einfach noch mitnehmen. Mit dem Gedanken habe ich häufiger gespielt. Aber da fehlte mir dann das Geld und an einer Stelle hat Max mich dann da überholt und sich die 25 Punkte geholt, glaube ich.
Ja. Aber fairerweise, man darf halt viele Einzelfaktoren bei diesem Spiel auch schlichtweg nicht unterschätzen. Gerade auch das mit den Tieren befreien zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Punkt, der echt nicht zu vernachlässigen ist.
Richtig.
Wie viel hattest du nochmal ausgerechnet? 52 Punkte für alle?
Ich glaube 55.
55 sogar.
Das ist, wenn man alle Tiere...
Ich wusste irgendwas über 50 noch im Hinterkopf gerade. Und das ist halt schon heftig.
Ja.
Wenn man bedenkt, dass so eine Expertenquest erfüllende so zwischen 14 und 17 Punkte bringt, wenn es eine komplizierte war, dann 55 Punkte für irgendwas, was du kontinuierlich übers Spiel hinweg machen kannst. Oh, da muss los.
Mhm. Ja, richtig, ja, das ist schon stark. Also du hast gerade schon sehr gute Zahlen so zum Vergleich genannt, ne? Also ich glaube, der wertvollste Auftrag, den ich bisher gesehen hatte, war, glaube ich, 19 Punkte. Da ging es darum, dass irgendwie in einer Zeile drei Pflanzen vom Level 3 und eine Level 4 Pflanze stehen muss. Und um daran zu kommen, muss man schon viel, viel gießen. Also da muss man sehr viel Aktionen investieren von einer ganz bestimmten Sorte. Und dementsprechend darf das natürlich auch teurer sein. Aber ja, man muss dann halt so die anderen Möglichkeiten, Punkte zu kriegen, immer so ins Verhältnis setzen. Und dann merkt man irgendwann, 19 Punkte ist viel und klingt auch viel. Aber es gibt halt noch andere Wege, die man nicht vernachlässigen sollte. Ja. Genau, so läuft das Ganze im Grunde genommen ab. Das ist das eigentliche Grundspiel. Und am Ende, wie gesagt, wird gewertet. Wir nehmen unsere Punkte ja immer synchron um das Spielfeld herum auf der Punkteskala mit. Und am Ende in der finalen Schlusswertung werden dann halt noch die Spalten auf unserem Gartentableau überprüft. Ja, ich würde sagen, Max, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich noch einmal ganz kurz was über den Expertenmodus sagen.
Nö, ich habe gar nichts mehr zu ergänzen. Also vielleicht noch zum Expertenmodus, aber das sehe ich dann, was du noch so sagst.
Ja, okay, also wir hatten gerade eben schon gesagt, ne, wenn ihr den Expertenmodus spielt, dann gibt es eine wichtige Änderung, denn ihr als Spielende benutzt dann die andere Seite eures Spielfelds, des Gartens. Der ist, wie auch schon gesagt, dann individuell. Ne? Also da haben wir nicht mehr das gleiche simple Schachbrettmuster, sondern da gibt es dann mal so kleine Schläuche zwischen zwei größeren Bereichen zum Beispiel, also da ist einfach ein bisschen mehr los. Und hier ist es dann zum Beispiel so, dass die Tiere nochmal eine wichtigere Rolle spielen. Ne, anders als im Grundspiel, wo ich eben einfach nur die Tiere kriege und Punkte dafür sammle, haben die Tiere ihre eigenen Perks. Und die kann ich in dem Moment, wo ich das Tier gewinne, sofort einsetzen. Also es ist zum Beispiel so, wenn ich das Eichhörnchen mir hole, dann kann ich sofort ab diesem Moment für jede vollständige Spalte, die ich mit Pflanzen zukleister, Geld erhalte. Und das ist dann halt ein Benefit, der mich von da an begleitet. Und wenn man sich dann eben mehrere Tiere holt, dann skaliert das auch nochmal, ne? Also du hast dann halt eine ganze Menge mehr Spielraum als deine Mitspielenden das haben, die vielleicht noch nicht so weit sind mit den Tieren. Finde ich eine sehr schöne Erweiterung dieses, ja, dieses einfachen Punktebringens. Gefällt mir.
Ja, das stimmt. Das hat auch was.
Dazu kommt, ne, weil unser Garten auch ein bisschen komplexer geworden ist, bekommen wir auch einen zweiten Gärtner. Wir können uns am Anfang der Runde dann aussuchen, wo wir diese Gärtner platzieren wollen. Können wir schon so ein bisschen uns eine grobe Taktik zurechtlegen. Und wir können unsere Bewegungsaktionen, die wir haben, dann noch aufteilen. Also ich kann, wenn ich 3 Bewegungen habe, sei das jetzt durch eine Aktion, die ich mache oder dass ich Geld ausgebe, kann ich dann aufteilen, dass ein Gärtner 2 Felder geht und der andere nur 1. Ne, finde ich auch irgendwie cool.
Das auf jeden Fall.
Genau. Und was auch noch zum Kern dieses Expertenmodus gehört, sind die verdeckten peelenden Karten. Die sind nämlich, ja, so ähnlich wie wir das jetzt jüngst bei, na, wie hieß es? Max, das Spiel, was wir mögen und Isa nicht so?
Rebirth.
Genau, Rebirth. Oh Mann, wieso ist mir das gerade entfallen? Ja. Ne, also ähnlich wie wir das bei Rebirth mit den verdeckten Auftragskarten haben, haben wir das hier auch. Das sind dann also die ergänzend zu den Aufträgen, die wir immer noch haben, gibt es da nochmal so geheime Siegbedingungen, sodass da dann vielleicht auch so ein bisschen soziale Interaktion mehr in den Vordergrund kommt, Max. Das dürfte dich ja vielleicht sogar ansprechen, ein bisschen mehr.
Ja, ich bin da sehr gespannt. Also den Expertenmodus würde ich auf jeden Fall gerne auch nochmal ausprobieren. Den mussten wir ja zeitlich bedingt hinten anstellen.
Ja, du, machen wir. Okay.
Gärtnern, wenn wir es schon nicht im Real Life tun, ne, dann wenigstens auf dem Brett.
Richtig. Gut. Max, hast du irgendwas zu den Mechaniken noch oder wollen wir zum Look and Feel hüpfen?
Nö, also ich habe eigentlich so keine wirklichen Ergänzungen dazu. Das Ganze ist natürlich einfach ein Faktor. Du hast noch mein Gehirn, ne? Die Temperaturen, die Tage jetzt machen mein Gehirn matt. Hast du das neutrale Plättchen erwähnt? Für den Zweispielermodus?
Im Zweispielermodus? Nee, noch nicht. Stimmt. Gut, dass du es sagst. Okay.
Weil das habe ich nämlich tatsächlich noch auf dem Schirm gehabt, weil ich finde, das so vom reinen Denken her, wie ihr es auch schon gesagt habt, kann häufig sehr destruktiv wirken. Aber erzähl erstmal, was das ist.
Genau. Es gibt einen speziellen Zweispieler-Modus. Was heißt speziell? Eigentlich ein richtiger Modus ist es nicht. Der bekommt aber ein neutrales Blümchen-Plättchen als Zusatzfeature. Das funktioniert im Grunde genommen so, als wäre es ein dritter Spieler. Das heißt, wir bewegen unsere Aktionen, wie wir das vom Grundspiel kennen, ne? Von oben nach unten. So entscheiden wir, wer als nächstes dran ist. Und wenn halt der neutrale Marker die höchste Position hat, dann muss der auch zuerst gesetzt werden. Und dann wird halt natürlich eine Aktion verdeckt. Ist ja klar. Und die Person, die diesen neutralen Marker legt, die wandert natürlich im Zweispielermodus. Da wechseln wir uns also ab. Das heißt, das eine Mal kann ich mich entscheiden, welche Aktion ich für die nächste Runde blockiere. Und damit kann ich dann meinem Gegenüber eben die Taktik irgendwie madig machen. Und Isa und ich, wir haben das zusammen in der freundlichen Variante gespielt. Ne? Wir wollten uns nicht da die Tour versauen, sondern wir wollten harmonisch spielen und haben dann uns gegenseitig so abgestimmt, welche Aktion möchtest du denn
widerlich
nicht machen? Ja. Ich habe genau auf diesen Kommentar gewartet von dir, Max.
Genau. Könnt ihr das Spiel auch gleich sparen und auswürfeln, wer gewinnt? Ist ja widerlich.
Also, wenn ich das mit Max gespielt hätte, dann hätte ich natürlich eiskalt geguckt. Max hat kein Geld mehr, dann kommt die neutrale Blume jetzt auf das Geldfeld. Ist ja ganz klar.
So will ich das. So und nicht anders.
Genau. Nein, aber ich finde, das ist wieder eine schöne Sache, weil man muss wirklich sagen, wenn du zu zweit immer die Auswahl hast, bis auf höchstens einen Marker, den dir dein Gegenüber schon weggenommen hat oder eine Aktion, die schon besetzt ist, besser gesagt, das ist irgendwie lame, weil dann dafür ist einfach jede Aktion irgendwie in sich zu wertvoll. Und dass du dann diesen Blocker da hast, das finde ich gut. Wir haben dann auch diesen roten Blümchenmarker dafür benutzt. Das sieht nochmal richtig nach durchgestrichen aus, so Merp. Da kommt dann das Zonk-Geräusch im Geiste noch dazu und dann ist die Aktion gesperrt. Fand ich sehr gut.
Ja, ist halt auch eine schöne Sache, muss man einfach dazu sagen.
Ja.
Ja, ja. Dann Haptik oder was wollen wir machen?
Jawohl, Max, erzähl mal was.
Ich fange einfach mal wild so beim Look and Feel an und ich muss sagen, der Look ist schon mal pauschal echt klasse. Weil ich mag diese Artwork-Optik von Carcassonne. Damals mochte ich unglaublich gerne. Meine Eltern konnten es nie verstehen, warum ich dieses Spiel mochte. Aber mein Vater hat es leidensstark, wie er ja ist, immer mit mir gespielt. Und auch häufig gewonnen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich mag den Artwork-Stil von diesem Spiel unglaublich gerne, weil mir einfach der Zeichenstil dahinter gefällt. Man kommt sich wirklich vor wie in so einem botanischen Garten. Ich meine, wir haben es hier bei uns in der Gegend in Bremen nicht so weit Richtung Botanischen Garten, also von daher.
Oh ja.
Von daher ist es vielleicht auch heimische Nostalgie, ne?
Stimmt.
Entschuldige, ich wollte dich nie unterbrechen.
Nee, alles gut, ich wollte nur laut stimmt sagen.
Okay. Sehr gut, das hast du getan. Stimmt.
Stimmt.
So, genau. Was ich aber auch an Spielen immer sehr, sehr geil finde, ist, wenn sie durchweg auf Holzmiepel setzen. Das haben sie hier getan. Alles an Spielmaterial, was ihr habt, außer die Marker, die sind aus Pappe, aber das ist ja auch schön, schön nachhaltig eigentlich. Sind aus Holz, sind vernünftig lackiert, sie liegen gut in der Hand. Man hat nicht dieses raue, eklige, sprisselige Gefühl, was man manchmal bei Holzmiepeln hat. Man hat ein schönes, glattes Finish bei den Sachen, das finde ich echt klasse. Man hat schöne, knallige Farben genommen, die man gut unterscheiden kann. Was mich Idioten natürlich nicht davon abgehalten hat, einen Zug lang zu denken, ich bin grün statt gelb, aber gut, das üben wir halt nochmal, ist okay. Ich schneide dann den hellgrauen, den dunkelgrauen oder den ganz dunkelgrauen Draht durch. Nee, aber das fand ich schon echt geil und wie gesagt, mir geht immer das Herz auf, wenn ein Spiel mit Organsystemen im Inneren kommt. Und wenn es dann auch Boxen sind, die so cool gemacht sind wie bei Botanicus, ist mir das doch immer ein Genuss, um mal ein bisschen zu riemelreimen.
Ja, auf jeden Fall.
Mehr kann ich dazu auch schon nicht sagen. Ich würde einfach mal den Redeblumentopf an dich weitergeben.
Damit gewinne ich einen Blumentopf. Herzlichen Dank, Max.
Ja.
Ja, du hast die meisten Sachen schon erwähnt, die ich mir auch hier notiert hatte. Ich würde nur noch ergänzen, die schöne Symbolsprache des Spiels. Na, wir hatten es eben ja schon angesprochen. Wenn man einmal die Sprache gelernt hat, die Botanicus verwendet, dann braucht man nichts mehr zu lesen. Na, also du hast immer so kleine Reminder. Ach, guck mal, das sind so Kleinigkeiten, die haben wir jetzt eben bei den Regeln gar nicht so groß erwähnt. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass du, wenn du 3 Münzen bezahlst, deine Bewegung auf einer der 3 Hauptlanes auch immer um einen erhöhen kannst.
Stimmt, ja.
Du dürftest also laut Aktionen zum Beispiel den Spaten nur ein Feld bewegen, dann gibst du aber 3 Gold aus und darfst noch eins weitergehen. Und diese kleinen Zusätze, die sind alle auf dem Spielfeld in einer ganz klaren Bildsprache noch vermerkt, ne? Immer mit so einem roten -3 und einer Goldmünze daneben, sodass du genau weißt, wie viel die Sachen kosten. Ne? Also eine ganz, ganz deutliche Art und Weise, einem diese Regeln eben präsent zu halten.
Wobei ich aber tatsächlich, wenn ich da mal einhaken darf, sagen muss, ich fand das extremst teuer. Für einen Schritt mehr 3 Gold, deswegen habe ich das nie gemacht. Ich dachte immer so, Bruder, nein.
Ja, aber du warst ja auch notorisch pleite.
Ja, ja, ohne so einen Schwachsinn zu machen. Ohne so eine Scheiße zu machen. Weißt du, es ist, als wärst du pleite ohne Koks und Nutten.
Verdammt. Ja, aber ne, da kommen jetzt ein paar Mechaniken zusammen. Bei mir war es so, ich war in der ersten Runde als Letzter dran, glaube ich, oder Dritter. Und die Sachen, die ich machen wollte, hattet ihr beide mir da schon belegt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das Beste raus. Ich nehme einfach mal, obwohl ich es gar nicht geplant hatte, die Geldzeile, um halt ein bisschen Moneten zu bekommen. Und damit hatte ich dann am Anfang genug Geld und konnte dann eben im nächsten Zug mir gleich die mächtigere Aktion bei der Schaufelleiste sichern. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, Max, wie mächtig das sein kann, wenn du dir so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zum Ende von so einer Zeile lieferst, wo dann halt zum Beispiel die 25 Punkte warten und du kannst einfach in deinem Zug Geld ausgeben, um jemanden zu überholen oder dir diese Punkte zu holen.
Ja, gut, das stimmt.
Stell dir mal vor, das wäre kostenlos oder würde irgendwie nur 1 Gold oder so kosten, dann wäre es ja geschenkt.
Ja, das also, stimmt schon. Es muss schon teuer sein, jemanden zu überholen, das ist schon richtig.
Ja, also na, das ist eine wertvolle Aktion halt. Aber ja, ich verstehe aber trotzdem, was du meinst. Wenn man halt gerade versucht, für seine eigene Grundtaktik erstmal irgendwie an Geld ranzukommen und dann kommt einer an so, ah ja, hier 3 Münzen, zack. Das ist schon teuer.
Ja, das stimmt wohl. Das ist vielleicht taktisch gut gewählt, der teure Preis da an der Stelle. Möchte ich nicht ausschließen.
Okay. Und eine Kleinigkeit noch am Ende. Das Artwork hast du ja schon gelobt. Auf der Rückseite der Anleitung gibt es noch, wie sich das heute für ein gutes Brettspiel gehört.
Eine Duellvariante.
Ironisch. Nein,
Eine App-Unterstützung.
Pflanzenduell. Nein, wir sind hier nicht bei Mindbug. Nein, auch keine App-Unterstützung, sondern Fakten über die Pflanzen, die man da macht.
Knapp daneben.
Weil? Aha, genau. Aber das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Aber wenn man sich die Vierer-Pflanzen anschaut, also die Final Form sozusagen, wenn die blüht und richtig schön groß ist, dann sind das teils unterschiedliche Pflanzen. Und man kann dann hinten auf der letzten Seite der Anleitung sich ein bisschen was drüber durchlesen. Was für eine Pflanze ist das? Was macht die? Was kann die? Solche Dinge halt. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen. Ich habe auch bei Flügelschlag längst noch nicht alle Vogelfakten durchgelesen.
Schande.
Aber ich finde es cool, dass die da sind. Ja, ist wirklich so. Shame.
Stellt euch jetzt bitte alle mal kurz draußen auf die Straße mit euren Shame-Glocken und lauft kurz durch die Straße. Shame.
Oder schreit in der Straßenbahn oder im Bus. Es geht auch. Ich höre das dann. Okay.
In der Matrix hörst du eine Erschütterung.
Ja, wirklich. Das war's dann aber auch schon von mir. Ich würde sagen, Tops und Flops, leg du doch mal los.
Ja, bei Tops und Flops muss ich tatsächlich sagen, bin ich mir bei dem Spiel gar nicht so wirklich einig geworden, weil ich nicht viel Flops ausmachen konnte. Ich fange einfach mal ein bisschen damit an. Für mich persönlich war das Geld eine sehr, sehr starke Komponente. Das wird zum einen, vielleicht liegt es an deiner Erklärung, vielleicht liegt es an meinem Verständnis der Erklärung, ich weiß es nicht. Ich finde, es wird nicht von Anfang an sehr deutlich, wie stark Geld ist. Das heißt, ab der zweiten Spielpartie weiß man das dann. Weil viele gute Züge dann doch halt hinter hohen Geldsummen versteckt waren. Wo ich dachte, boah, Brudi, wo soll ich denn so viel Geld jetzt hernehmen für diesen geilen Masterpiece-Zug? Leck mich doch am Arsch, ne? Weil dann das kostet hier 2, der Gärtner will noch 5, um da hinten hochzugehen. Und schon musst du eine halbe Bank überfallen, um deinen Zug zu machen, weißt du? Das hat mich ein bisschen geärgert. Da hätte ich mir vielleicht ist das auch Jammern auf hohem Niveau, aber da hätte ich mir etwas mehr roten Marker mit Text postet, fett markiert, Geld ist wichtig, gewünscht. Aber das ist so ein absoluter Sekundärflop, weil es halt aber auch so deine Züge leider Gottes irgendwie so dusselig beeinflusst hat, dass du dann gemerkt hast, oh scheiße, mir fehlt ein Gold für den Mist, so ein Dreck. Ne, weil du auch keine Möglichkeit hast, vor deinem Zug irgendwie an Gold zu kommen mit irgendwas, ist das ein bisschen schade gewesen tatsächlich. Aber prinzipiell, wenn es zur Mechanik gehört, eher weniger schlimm. Positiv, also das war eigentlich schon mein einziger Flop an der ganzen Geschichte. Man könnte vielleicht noch anführen, dass es recht simpel ist an sich, aber das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Also es muss ja nicht alles eine Mindfuckery sein, sondern es kann ja auch ruhig mal schön geradeaus und entspannend sein beim Spielen. Das finde ich, unterstreicht das Artwork ganz gut. Es ist ein schönes, wie so ein cozy Artwork, wie wir es eigentlich ja von so Richtung Beth Sobel oder so erwarten würden. Diesmal aber nicht aus dem Hause Sobel, sondern woanders her. Gefällt mir aber trotzdem sehr, sehr gut, bringt die Stimmung vom Spiel rüber und motiviert einen auch, die Reihen da irgendwie voll zu machen, weil es irgendwie so ein Bingo-Prinzip hat. Man muss irgendwie auf sich beherrschen, nicht aufzuspringen und so, Bingo! Oder Botanikus!
Keiner hindert dich, wenn du einen Auftrag erfüllt hast und dein Plättchen bewegst, dass du dann einmal Bingo schreist.
Ich kann auch aufspringen und Botanikus schreien. Und mich wieder hinsetzen.
Noch besser.
Neue Regel, Leute. Bei so einer Aktion immer Botanikus schreien. Aber das lädt halt dazu ein, auf diese Reihen voll zu machen und ein bisschen auf diese Aufträge zu gucken. Das ist ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl, wenn da so eins ins andere fällt, nicht der Groschenpfennigweise, aber so die Zahnräder alle ineinander greifen. Das ist dann schon irgendwie ganz cool. Das finde ich jetzt auch mega gut gemacht. Das wäre mein zweiter Top-Punkt. Und der dritte Top-Punkt, den ich hätte, ist einfach die Optik und Haptik. Die ist einfach Gold wert. Also das, wie gesagt, das Spielmaterial fühlt sich echt gut an. Gerade, wie gesagt, das Holz, die Holzmiebel, die man ja auch viel in der Hand hat beim Bewegen, finde ich, fühlen sich einfach klasse an. Ich habe keine Lackabplatzer gefunden. Ich habe keine schlecht lackierten Stellen gefunden. Es ist einfach ein rundum gut gefertigtes Spiel an der Stelle. Von daher, großes Kompliment. Und ganz wichtiger Zusatzpunkt, sie haben daran gedacht, genügend Platz in den Boxen zu lassen, damit ihr eure Karten, wie ich, sleeven könnt. Jaschas Spiel,
oh ja.
Er macht es nicht, aber ich würde persönlich diese Karten sleeven und bin dann sehr froh, dass sie dann auch gesleeved in dieses Spiel passen würden und nicht irgendwie die Hülle so auf Gärung geschnitten ist, die Box, dass das nicht mehr passt. Das finde ich immer zum Kotzen. Gerade in der heutigen
Witzigerweise müsst ihr wissen, war das eine der ersten Sachen, die Max ausprobiert hat, dass Isa ihm so eine Packung gegeben hat, noch bevor wir überhaupt mit dem Spiel angefangen haben. Aber da zeigt sich das Auge für Qualität.
Naja, es ist halt aber auch einfach für mich persönlich ein wichtiger Faktor. Ich meine, ich habe mich ja auf der Spiel letztes Jahr, ne, Grüße gehen raus an Dennis von der BGT, hi, mit ihm drüber unterhalten. Da sagte er noch so salopp, ja, das ist ja ein 20-Euro-Spiel, das liebe ich nicht. Macht bei mir für mich persönlich keinen Unterschied. Also bei mir sieht auch ein 10-Euro-Spiel genauso geleckt aus wie vorher, weil es meistens gesleeved ist. Weil ich das irgendwie auch ästhetischer finde und ich auch persönlich wahrscheinlich aufgrund meiner Magic-Spielzeiten gesleevte Karten lieber mische. Also ich mag es lieber, ein gesleevtes Deck zu mischen, als ein ungesleevtes. Ich weiß nicht, warum. Es gleitet einfach besser ineinander beim Shuffeln. Es macht einfach mehr Spaß.
Ich glaube, jeder erinnert sich früher an die Schulzeit und die Kartenspiele, die da so auf dem Schulhof im Umlauf waren, mit denen man dann irgendwie schon das 100. Mal gespielt hat, wie sapschig abgeribbelt an den Seiten, so splissig, sagt man das so bei Karten, wenn die Papierschichten sich so abfriemeln schon. Ich glaube, das hinterlässt einfach Spuren, wenn man irgendwann wirklich Wert auf gut erhaltene Brettspiele legt.
Das, Jascha, wäre übrigens eine Frage für deinen Bruder, ob es dafür einen Fachbegriff gibt.
Ja, hast du recht.
Musst du mal machen. Würde mich mal interessieren, tatsächlich.
Stimmt.
Dann können wir hier mit absoluter Expertise glänzen.
Ja, aber echt, das wäre mal ein guter Funfact. Ich frage ihn mal.
Ja, aber ansonsten kann ich eigentlich mit Tops und Flops an dich übergeben.
Sehr schön. Ja, du hast viel genannt von dem, was ich hier auch schon stehen habe, mal wieder. Ganz klar, wir haben ja einen ähnlichen Geschmack in vielerlei Hinsicht. Zwei Sachen würde ich ergänzen. Mir gefällt bei Botanicus sehr, die unterschiedlichen Möglichkeiten an Punkte ranzukommen. Ich hatte ganz am Anfang ja gesagt, die Aufträge zu erfüllen ist so das, was einen so anspringt, weil das auch am engsten mit unserem Spielertableau verbunden ist, wo man sich so drauf fokussiert am Anfang. Und dass dann aber so Dinge wie die Tiere halt nochmal diese, ich glaube es waren 55 Punkte am Ende bringen, was quasi die Hälfte der Punkteskala drum ist, also quasi einmal halb ums Spielfeld gerannt mit dem kleinen Miepel da. Das sind so Dinge, die einem in den Hintern beißen können, wenn man das nicht im Blick hat. Ne, oder das irgendwie vernachlässigt. Genauso, dass ich, wenn ich einmal so eine Zeile durchgewandert bin, da auch nochmal Bonuspunkte bekomme. Ne? Das ist halt auch was einem helfen kann, auch wenn man vielleicht nicht genau das bekommt, was man haben will. Aber man kann halt relativ gut nochmal vielleicht umplanen, wenn man jetzt nicht gerade in den allerletzten Spielzügen da irgendwie ist.
Ja, das muss man knallhart so sagen.
Gefallen.
Also ich fand auch, dass es, um da nochmal kurz an der Stelle einzuhaken, wo du das gerade sagst, fällt mir noch ein Punkt ein, der mir positiv aufgefallen ist. Ich finde, auch wenn es nicht explizit als eine Gummibandmechanik deklariert ist, aber ich finde, diese Spaltenmechanik zum Endgame, zur Endwertung, finde ich, die hat aber echt Gewicht. Wenn ich daran denke, wie kanonenartig Isa an uns punktetechnisch vorbeigeschossen ist nach dieser Aktion.
Ja.
Die Verrechnung kommt und Isa 45 Punkte oder irgendwas, was sie da hatte, ballert da an uns vorbei und War das deine Frau da in dieser Staubwolke? Ich konnte nichts sehen.
vor allem, weil Isa fast das ganze Spiel über Letzte war auf der Skala.
Ja.
Und dann am Ende hat sie halt nochmal Aufträge klar gemacht, wo ich dachte, okay, krass. Und dann hatte sie auch noch die meisten vollen Spalten und konnte dann da so zoom einmal durchlaufen. Krass.
Ja, das war schon cool.
Okay. Und das zweite Ding, Max, du erinnerst dich an das klitzekleine Nachgespräch, was wir noch hatten. Wir versuchen ja, unser Pulver nicht so ganz zu verschießen und uns Redestoff für den Podcast aufzubewahren. Aber eine Sache war, als wir fertig waren, fragte sich Max, warum ihm Botanicus so gut, also relativ gut gefallen hat, obwohl Pattern Building ja nicht so seins ist. Und wir sind ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, dass das Pattern Building zwar eine ziemlich wichtige Mechanik ist, ne, auf dem Spielertableau mit den Pflanzen und den Aufträgen und so weiter und so fort, aber der Weg zur Vorauswahl sozusagen, wie und was ich in dieses Muster integrieren kann, das ist halt mit super viel Strategie verbunden. Ich habe im Grunde genommen, um das Pattern-Building so nach meinen Wünschen überhaupt mal in so einen Rahmen reinzusetzen. Und bei den Flops geht es mir ähnlich. Also ich kann wirklich nichts benennen. Das ist ein Spiel, was, glaube ich, für sich steht.
Ja, würde ich auch sagen. Also du hast es schon ganz richtig gesagt eigentlich, dass meine Verwunderung ja durchaus kam, dass mir dieses Spiel so gut gefällt. Das hat sich bei mir auch in der Wertung niedergeschlagen, denn ich würde dem Ganzen eine gepflegte 8,5 von 10 Punkten geben. Das ist, denke ich mal, eine Steigerung zu meiner sonstigen Vergabe für Pattern Building, wenn ich da an die 7 von 10 von Calico denke.
Das stimmt. Max, der einzige Grund, warum ich keine 8,5 gebe, ist, dass ich keine halben Punkte gebe. Und deswegen gebe ich 9 von 10.
Das ist auch
bin
okay.
Von gerne. Ich bin von Botanicus wirklich schwer begeistert. Das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Es ist immer irgendwie für Überraschungen gut. Man ist selten an so einer frustrierenden Wand irgendwann, weil du halt immer noch eine Möglichkeit, eine Ausweichmöglichkeit hast und es tun sich neue Wege auf, wo du irgendwie weitermachen kannst. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn ihr da draußen so Leute wie Max kennt, die vielleicht mit Pattern Building prinzipiell nicht so viel anfangen können, vielleicht könnt ihr die ja mit Botanicus ein bisschen missionieren und doch hinterm Ofen hervorlocken, weil das nochmal einen gewissen Twist bringt und ein anderes Feeling in dieses, ja, ich sag mal, in diese Hauptmechanik, die das Spiel einfach mal hat. Da kommt halt sehr viel drin zusammen auf eine Art und Weise, die trotzdem noch sehr schön verständlich ist.
Ja.
Also, ja.
Ja, kann man ganz gut zusammenfassen, würde ich sagen. Ist eigentlich, glaube ich, auch eine gute Variante.
Mhm. Okay.
So, vom Standpunkt eines Nicht-Pattern-Building-Spielers würde ich sagen, ja, damit lockt ihr definitiv auf, Freunde. Einfach, weil es auch einen gemütlicheren Faktor hat, weil man eben viel beachten muss, aber nicht so viel beachten muss. Beispielsweise bei Calico fand ich halt so extrem, dass du auf die Muster achten musstest, auf die zufälligen Scheißteile, die du da aus dem Beutel gefischt hast, dann noch irgendwie auf Knöpfe gucken musstest, dann musstest du noch irgendwelche Katzen anlocken. Das war für mich dann so, es ist mir alles zu viel, fickt euch. Fickt euch, ich bin sowieso Hundemensch.
Ja. Ja, stimmt. Calico ist aber auch so ein Brain-Teaser, so ein bisschen, ne? Das ist ja so angelegt quasi. Aber ich weiß, was du meinst. Ich würde sogar behaupten, vielleicht ist Botanicus genau dafür das ideale Spiel sogar. Den Kompromiss mit einer Pattern-Building-Gruppe oder mit Leuten, die Pattern-Building mögen, zu finden und denen zu sagen, hey, guck mal, ja, es ist Pattern-Building, aber...
Ja. Würde ich auch so als gute Abschlussbewertung für dieses Spiel dalassen. Es ist das Pattern-Building mit dem gewissen Aber.
Ja, genau.
Mit dem Hang zum Besonderen.
Jawohl. Ich glaube, Max, wenn ich mich nicht ganz täusche, dann dürfte in unserer, also in 2 Wochen dürfte dann die Spiel des Jahres-Jury schon ihre Entscheidung gefällt haben, ne?
Wenn ich mich nicht verrechne und mein Kalender richtig eingestellt ist, dann würde ich das so bestätigen, ja?
Ja. Also, falls ich jetzt nicht eine absolute Fehlberechnung gemacht habe, hören wir uns in der nächsten Woche natürlich wie immer zu den News und in 2 Wochen dann, wenn wir über die Gewinner des Spiel des Jahres sprechen. Ich bin sehr gespannt, wer es wird.
Nicht nur du. Also direkt auch nach der Preisverleihung, quasi den Montag, sollte das machbar sein, dass ihr das hört, oder? Verrechne ich mich da gerade?
Ja, ich denke.
Das kriegen wir alles.
Kriegen wir bestimmt hin.
Irgendwie kriegen wir das gewuppt.
Erstmal groß versprechen, entschuldigen kann man sich immer.
Genau, so ist es. Es ist einfacher, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. So ist es.
Genau.
In diesem Sinne würde ich mich dann schon mal verabschieden von euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und weiterspielen.
Tschüss.